Ja, wir wollen an diesem Nachmittag noch eine weitere Grundzug und eine wichtige sogenannte Gnadengabe, ein Charisma der charismatischen Bewegung miteinander betrachten. Ja, das für viel Sensation sorgt, das immer wieder auch im Vordergrund steht, wenn man über diese Dinge redet, von dem die Pfingstler und Charismatiker auch selber sagen, dass es eine ganz besonders wichtige Gabe für sie ist, und das ist das sogenannte Zungenreden oder Sprachenreden, wie man das auch besser übersetzt. Die Bibel redet davon, dass eine der Gnadengaben, die damals in der apostolischen Urgemeinde den Gläubigen gegeben war, das Reden in anderen Sprachen ist. Das griechische Wort heißt Glossa, und Glossa heißt Zunge, das Organ, und auch Sprache, das, was mit der Zunge hervorgebracht wird. Ja? Und der Begriff Zungenreden ist eigentlich eine Fehlübersetzung. Ja? Man muss eigentlich sagen Sprachenreden, ein Reden in Fremdsprachen, in anderen Sprachen. Das war diese Gnadengabe, die Gott damals in der apostolischen Gemeinde gegeben hatte. Und die Charismatiker sagen, diese Gabe ist mit dieser Geistesausgießung am Ende der Zeit, mit dieser Geistestaufe wieder neu gegeben worden. Es ist interessant, dass die alten Kirchenschriftsteller bezeugen, schon im 2. Jahrhundert, im 3. Jahrhundert nach Christus, dieses Sprachenreden war damals bei den Aposteln da, genauso wie die Prophetengaben und die Wunderzeichen, aber es hat aufgehört. Ja? Es ist nach der Apostelzeit nicht mehr aufgetreten. Aber die Pfingstler sagen, jetzt wieder durch diese Erweckung, durch diese Geistesausgießung sind diese ganzen apostolischen Gaben wieder gegenwärtig bei uns, so wie sie damals in der Bibel geschildert wurden. Das ist ihre Behauptung, und wir werden heute Nachmittag anhand der Bibel prüfen, stimmt das? Ist das charismatische, ich sag mal Zungenreden, dasselbe wie das biblische Sprachenreden, das wir zum Beispiel in 1. Korinther 14 behandelt finden? Ja, darum soll es heute Nachmittag in diesem Vortrag gehen. Zunächst einmal möchte ich kurz skizzieren, was die Pfingstler und Charismatiker über ihr Sprachenreden oder Zungenreden sagen. Für sie ist es eine ganz besonders wichtige Gabe. Das Zungenreden wird praktiziert zur Selbstauferbauung. Ja, damit wird also 1. Korinther 14, Vers 3 angesprochen, aber zu Unrecht, wie wir nachher sehen werden. Ja, wenn man viel in Zungen reden würde, dann würde man wunderbar erbaut, man würde Kraftdurchströmung erleben, Visionen, Befreiung von Ängsten, von Zorn, von unreinen Gedanken und Gefühlen, das alles würde automatisch weggehen, wenn man in Zungen reden würde. Und deswegen wird also auch im Gebet bei den Pfingstlern meistens wesentlich mehr in Zungen gebetet als in normaler, verständlicher Sprache. Ja, das kommt auch daher, weil die Pfingstler dann auch behaupten, ja, das Zungengebet, das sei ja besonders durch den Geist inspiriert und wäre deshalb wirksamer und erhörlicher als ein normales Gebet mit dem normalen Verstand und der Sprache. Genauso wird dieses Zungengebet auch für die sogenannte geistliche Kriegsführung verwendet. Das ist ja auch eine Irrlehre der Charismatiker, dass sie sagen, man muss Dämonen und böse Geister persönlich anreden und binden und vertreiben. Und sie denken auch, wenn da also viele in Zungen reden, dann würden die Dämonen sozusagen scharenweise die Flucht ergreifen und dann könnte Gott richtig wirken. Ja? Und es ist also gar nicht so selten, dass man eine Pfingstgemeinde kommt und die fangen plötzlich an, alle miteinander in Zungen laut zu brüllen, nicht nur zu reden, sondern zu brüllen. Ja? Das hört sich an, als sei man in einem Irrenhaus gelandet, das muss man wirklich so sagen. Ja? Also wie es auch Paulus in 1. Korinther 14 sagt, wenn da einer reinkommt, ein Ungläubiger, der meint, ihr habt den Verstand verloren. Und genau das ist auch ein Stück weit der Fall in solchen Pfingstversammlungen, wenn da geistliche Kriegsführung betrieben wird. Ja? Eine andere Seite ist, dass das Zungenreden auch als ein Mittel von angeblicher prophetischer Offenbarung gesehen wird. Das heißt, es kommt in solchen Versammlungen vor, dass da ein Mann oder eine Frau aufsteht und redet irgendwas in dieser unverständlichen Sprache und dann steht jemand anders auf und gibt irgendeine Botschaft ab und das soll dann angeblich die Übersetzung oder Auslegung von dieser Zungenbotschaft sein. Das Interessante ist nur, dass diese Auslegung oft dreimal so lang ist wie die Botschaft selber und es kann also schon allein aus dem Grund nicht sein, dass das eine wirkliche Übersetzung ist. Ja? Aber das interessiert dann niemand. Jeder glaubt, das war jetzt eine Offenbarungsbotschaft vom Herrn. Also das Zungenreden spielt eine wichtige Rolle. Es wird als Mittel zur Heiligung, als Mittel auch Sieg zu erringen gegen irgendwelche unlösbaren Probleme sehr hoch geschätzt und man behauptet, das ist dieselbe Gabe, wie sie damals in der Apostelzeit war und wie sie in der Bibel geschildert wird. Und genau hier wollen wir wieder ansetzen. Wir haben ja gesagt, wir wollen hier alle diese Dinge, die die Pfingstler uns sagen, mit der Bibel in der Hand prüfen, beurteilen. Stimmt das wirklich, was sie sagen? Ist es wirklich dasselbe? Ja. Wenn wir also uns anschauen wollen, was lehrt die Bibel eigentlich über die Sprachenrede, dann können wir wieder dieselbe Übung machen, die wir vorher gemacht haben, dass wir uns nämlich fragen, wo finden wir die Lehre über die Sprachenrede? Und wir werden wieder feststellen, wir finden sie in den Briefen. Ja? Die Briefe erklären uns, was soll Sprachenrede? Wir finden ein Beispiel für Sprachenrede in der Apostelgeschichte. Ja? Wir finden eine Ankündigung der Sprachenrede in Markus 16. Aber die Lehre finden wir in 1. Korinther 12 bis 14. Und das möchte ich ganz kurz mit uns einige Verse lesen. Wir können das nicht ganz auslegen und lesen, aber wenigstens ein bisschen was wollen wir doch uns ansehen. 1. Korinther 12 wird eine Aufzählung verschiedener Gnadengaben gegeben, die damals in der Apostelgemeinde da waren. Und da heißt es dann, Vers 10, 1. Korinther 12, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung oder Übersetzung der Sprachen. Ja, also das gehörte zu den Gnadengaben. Charisma heißt ja Gnadengabe, etwas, was Gott aus Gnade gibt, die in der Gemeinde damals wirksam waren. Das Sprachenreden ist eine Zeichengabe. Das werden wir nachher noch sehen. Ja, es gibt in der Bibel, in 1. Korinther 12, besonders drei verschiedene Arten von Gnadengaben. Das eine sind die Offenbarungsgaben gewesen, Prophetie, Erkenntnis, Rede. Das zweite sind die Zeichengaben, dazu gehören auch die Wunderheilungen und eben die Sprachen. Und das dritte sind die Gaben zur Auferbauung. Und das ist das, was wir heute noch unter uns haben. Die sehen wir in Römer 12, Vers 6 bis 8. Ja? Ermahnung, Vorstehen, Barmherzigkeit üben, Dienen, Diakonie. Und wir finden, das hat es zu allen Zeiten in der biblischen Gemeinde gegeben. Ja? Die Gaben von Römer 12 finden wir überall. Die Gaben von 1. Korinther 12, diese besonderen Gaben, gab es nicht mehr nach der Apostelzeit und die treten nur noch bei verführerischen Bewegungen der Pfingstler und Charismatiker auf. Ne? Das mal so als Befund. Ja, aber das Sprachenreden, was es wirklich soll, finden wir in 1. Korinther 14. Und dazu müssen wir einfach nochmal den Hintergrund wissen. 1. Korinther 14 zeigt uns, dass die Korinther als eine unreife, noch ziemlich fleischliche Gemeinde, die noch mit manchem heidnischen Gedankengut behaftet war, nicht richtig verstanden haben, wie sie mit dieser Gnadengabe des Sprachenredens umgehen sollten. Das Problem war ganz einfach, dass da in der Gemeindeversammlung ein Bruder aufgestanden ist und dann hat er irgendetwas in einer Fremdsprache geredet, von mir aus auf Altpersisch, ja, und hat da 5 Minuten die Versammlung praktisch mit seiner Rede in Atem gehalten. Und dann setzte er sich hin und da hat ein anderer gedacht, ich möchte doch heute auch mal was sagen, ich habe ja auch so eine Gnadengabe. Und dann hat er 10 Minuten nochmal in der anderen Sprache gesprochen, dann ist ein Dritter aufgestanden, der hat auch nochmal 5 Minuten in der anderen Sprache gesprochen. Und die Gemeinde saß da und 20 Minuten lang haben sie nur Bahnhof verstanden. Sie haben einfach nichts verstanden von dem, was gesagt wurde. Ja? Und da sagt Paulus, Leute, überlegt euch mal, wozu ist euch dieses Sprachenreden eigentlich gegeben worden? Ihr geht damit nicht richtig um. Ja? Und das ist eigentlich der Hintergrund von 1. Korinther 14. Ich lese mal einfach ein paar Auszüge, dass wir das überblicksweise so sehen. Es fängt an, strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weissagt. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet, noch viel mehr aber, dass ihr weissagen würdet. Denn wer weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Also hier tadelt Paulus die Korinther. Er sagt, ihr müsst euch mal bewusst machen, wenn ihr hier auftretet und in einer fremden Sprache redet, die niemand versteht, dann redet ihr im Grund Geheimnisse. Kein Mensch weiß, was ihr sagt. Keiner versteht es. Ja? Und letztlich erbaut ihr nur euch selber. Und das ist ein Tadel, nicht so wie das die Pfingstler immer missverstehen. Das geht nicht darum, dass Paulus hier sagt, hier habt ihr ein tolles Mittel, damit ihr endlich geistlich wächst. Ihr müsst nur in einer fremden Sprache reden, dann kommt es von selber. Ja, das ist auch widersinnig. Sondern er sagt, schaut her, wenn ihr da vorne steht und unterhaltet die Leute mit euren unverständlichen Sprachen, dann erbaut ihr bloß euch selber. Ihr kommt groß raus dabei, aber die Gemeinde hat nichts davon. So geht es nicht. Dann bitte weissagt, ja, und wir sehen hier dieses allgemeine Weissagen, das bedeutet, dass wir zur Erbauung der anderen reden, zur Tröstung und zur Ermahnung. Ja? Das ist das, was heute eigentlich auch in jeder Predigt passieren sollte, ja? Dass nicht nur Lehre da ist, sondern dass zu den Herzen der Gläubigen geredet wird, dass sie ermahnt und erbaut und getröstet wieder aus der Predigt rauskommen. Ja? Aber solches erbauliche Reden, das können und sollen wir auch in anderen Zusammenhängen machen. So sollte es eigentlich sein, wenn Christen zusammensitzen am Esstisch oder woanders, und miteinander reden, dass es dann zur Erbauung geschieht. Ja? Ihr Lieben, wenn Gläubige manchmal miteinander reden, das ist sehr traurig. Da geschieht manchmal was ganz anderes als Erbauung oder Tröstung, ja? Sondern da geschieht manchmal Klatsch und Tratsch, ungeistliches Gerede, weltliche Zerstreuung. Das ist nicht nach Gottes Gedanken. Ja? Sondern wir können und dürfen einander erbauen durch Weissagung. Ja? Das ist übrigens nicht die Prophetengabe, ja? Denn dort redet die Schrift davon, dass das nicht alle können, sondern nur die Propheten und dass da Offenbarung gegeben wird. Es gibt da also ein allgemeines Weissagen und ein besonderes. Ja? Das ist ein bisschen schwierig, aber das sieht man in der Bibel. Es gibt ein erbauliches Reden, das können eigentlich alle Christen tun, auch die Frauen an ihrem Platz. Ja? Und es gibt Prophetenoffenbarung, das wurde nur bestimmten ausgewählten Männern gegeben, die die Gabe der Prophetie hatten. Ja? Und hier redet Paulus von dem Allgemeinen und er sagt, guck mal, wenn ihr schon in der Gemeinde den Mund aufmacht, dann bitte verständlich und dann bitte so, dass die Gemeinde erbaut wird, nicht, dass ihr da vorne steht und groß rauskommt. Ja, das ist also ein bisschen der Zusammenhang. Ja? Und dann erklärt er, wie unsinnig es ist, wenn man etwas Unverständliches redet in der Gemeinde. Das kann vielleicht auch manchmal eine Ermahnung an uns Prediger sein, dass wir Acht haben sollten darauf, dass wir so verkündigen, dass die Gläubigen es auch wirklich verstehen können. Ja, man kann auch manchmal einen Theologen fachchinesisch sprechen, das ist dann auch oft nicht so erbaulich. Aber im Grund zeigt er ihnen, in der Gemeinde soll alles zur Erbauung der ganzen Gemeinde dienen. Und deshalb dürft ihr in der Gemeinde nicht einfach in Sprachen reden, ohne dass es übersetzt wird, sodass wenigstens die Gläubigen etwas haben von den großen Taten Gottes, die da gepriesen werden. Ja, und dann sagt er praktisch etwas sehr Herausforderndes, Vers 18 und 19, ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Und dann kommt der nächste Satz, aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in einer Sprache. Das verunsichert die Pfingstler immer ein bisschen. Ja? Paulus, der ja unser Vorbild ist, sagt hier, ich rede überhaupt nie in Sprachen, wenn ich in der Gemeinde bin. Ja? Würde ich nie machen. Ja? Ich würde lieber 5 Worte zur Belehrung mit meinem Verstand reden, als dass ich 10.000 Worte in einer fremden Sprache rede. Trotzdem redet er mehr in Sprachen als sie alle. Das ist ein Rätsel. Wie kommt es? Was soll das Sprachenreden überhaupt? Und da gibt Paulus in den folgenden Versen jetzt eine inspirierte Antwort. Und da müssen wir gut hinhören, wenn wir verstehen wollen, was das Geheimnis des biblischen Sprachenredens ist. Ihr Brüder, sagt er in Vers 20, werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit seid Unmündige, im Verständnis aber werdet erwachsen. Im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Darum dienen die Sprachen als ein Zeichen, und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber ist nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Diese 2 Verse, die ich gerade vorgelesen habe, sind der Schlüssel zum Verständnis des biblischen Sprachenredens. Aber dazu müssen wir die Bibel gründlich lesen, ihr Lieben. Ich habe diese Verse als Pfingstler auch bestimmt 20 Mal gelesen oder noch mehr. Ich habe sie nie verstanden, ich habe immer drüber weggelesen. Ja? Aber jetzt wollen wir mal ganz stille werden und wollen mal sehen, was sagt Paulus hier. Ja? Er sagt, Leute, versteht doch mal, wozu ist das Sprachenreden gegeben? Ja? Benutzt es nicht wie kleine Kinder, ein Spielzeug am falschen Platz benutzen, sondern werdet verständig. Und dann erklärt er ihnen, wozu sind die Sprachen gegeben? Und dann zitiert er das Alte Testament. Ungewöhnlich. Im Gesetz steht geschrieben, das ist hier eine Bezeichnung für das ganze AT, und dann kommt ein Zitat aus Jesaja 28. Und das ist der Schlüssel. Ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden. Wir haben das ja vorher schon bei Joel 3 gehabt. Wer ist hier angesprochen? Zu wem will Gott mit fremden Sprachen reden? Zu den Juden, zu Israel. Ganz klar, dieses Volk, das ist Israel. Ich lese mal aus Jesaja 28 ein paar Auszüge, damit wir das im Zusammenhang verstehen. Ja, das muss man machen, da muss man Jesaja aufschlagen. Dann lesen wir mal, eigentlich müsste man das ganze Kapitel lesen, das werde ich wiederum lassen, obwohl es ein Kommentar über die Pfingstbewegung ist. Ja, ich lese mal nur einiges und jetzt wollen wir uns noch mal vor Augen halten, was wir vorher über den Toronto-Segen geredet haben, über die Leute, die da umfallen, die da schreien und gackern und sagen, das ist alles vom Geist Gottes. Ich lese Jesaja 28 ab Vers 7. Da redet Gott über die Führer des Volkes Israel. Aber auch diese taumeln vom Wein und schwanken vom Rauschtrank. Priester und Prophet sind vom Rauschtrank berauscht, vom Wein benebelt. Sie taumeln vom Rauschtrank, sie sehen nicht mehr klar, urteilen unsicher. Ich möchte nur am Rande erwähnen, dass die Pfingstler selber diese Toronto-Segen-Phänomene bezeichnen als Trunkenheit im Geist. Ja? Und es gibt sogar widerliche Irrlehrer wie den Benny Hinn, das kann man ja fast nicht sagen, aber die nennen sich praktisch Barmixer des Geistes. Ja? Das muss man sich mal vorstellen. Ja? So ekelhaft. Ja? Also Trunkenheit, Taumeln, das ist Gericht. Das zeigen diese Verse hier. Ja, alle Tische sind besudelt mit Erbrochenem und Kot bis auf den letzten Platz. Wem soll er Erkenntnis beibringen? Wem die Botschaft erläutern? Also das ist im Grunde eine Botschaft an die Pfingstbewegung. Sie sind trunken von diesem falschen Geist. Wo soll das Wort Gottes noch Platz finden bei ihnen? Ja? Sie hören das Wort Gottes und sie verstehen es nicht mehr, weil sie betrunken sind von diesem betrügerischen Geist. Und da heißt es dann Vers 10, weil sie sagen, Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig, so wird auch er zu diesem Volk mit stammelnden Lippen und in fremder Sprache reden. Er, der zu ihnen gesagt hatte, das ist die Ruhe, erquickt den Müden und das ist die Erquickung, aber sie wollten es nicht hören. Und so soll auch ihnen das Wort des Herrn werden, Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig, damit sie hingehen und rückwärts hinstürzen, zerbrochen und verstrickt und gefangen werden. Rückwärts hinstürzen, Toronto-Segen, ja? Das ist, diese Stelle zeigt, dass das alles, was da in der Pfingstbewegung geschieht, ein Gericht Gottes ist, ähnlich wie es damals in Israel war. Aber beschäftigen wir uns jetzt mit Israel, mit dieser Situation, die da war. Ja? Gott sagt zu dem Volk, ich habe durch meine Propheten so und so oft auf Hebräisch geredet, so dass ihr es verstehen konntet. Und ihr wolltet nicht hören auf das, was ich mit meinem Wort gesagt habe. Und wenn ihr jetzt nicht hören wollt, dann werde ich zu euch mit einer anderen Sprache sprechen. Dann rede ich zu euch mit den Stimmen von fremden Heidenvölkern, die euer Land überfallen werden und die euch wegschleppen werden in die Gefangenschaft. Das ist die Botschaft von Jesaja 28. Die fremden Sprachen, das waren die Sprachen von heidnischen Eroberern. Das war in Bezug auf die 10 Stämme Israels, waren das die Assyrer, die kurze Zeit später kamen und haben die ganze Bevölkerung des Nordreiches weggeschleppt. Alle, die sie nicht umgebracht haben. Und in dem ganzen Nordreich Israel blieb nur noch ein ganz kleines Häuflein Juden übrig, Israeliten. Alle anderen waren weg. Gericht Gottes. Und später geschah dasselbe mit Juda, mit dem Südreich. Sie wollten auch nicht hören. Dann hat Gott die Chaldäer geschickt und hat sie alle vertrieben aus ihrem Land. Das war das Reden mit fremden Sprachen. Ja? Wenn ihr meine Botschaft nicht hört, dann rede ich zu euch mit unverständlichen Sprachen der heidnischen Eroberer. Das ist die Substanz von Jesaja 28. Und jetzt gehen wir wieder zurück in 1. Korinther 14 und sehen, an diesem Punkt nach Pfingsten, zu Beginn der christlichen Gemeinde, sagt Gott, genau diese Botschaft will ich wiedergeben an mein Volk, an Israel, durch diese fremden Sprachen der Heidenvölker. Und dann sagt Paulus im nächsten Vers als Erklärung, darum dienen die Sprachen als ein Zeichen und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Also die Sprachenrede war eine Botschaft an die Juden und zwar nicht an die Gläubigen, sondern vor allen Dingen an die ungläubigen Juden. Ja? Das ist die Aussage dieser beiden Verse. Und wenn wir das festhalten und verstanden haben, dann wollen wir jetzt in die Apostelgeschichte gehen. Und dann wollen wir sehen, stimmt diese Erklärung, passt es überein mit den Berichten vom Sprachenreden, die wir in der Apostelgeschichte finden. Zunächst mal stellen wir fest, überall dort, wo das Sprachenreden in der Apostelgeschichte erwähnt wird, sind Juden gegenwärtig. Die klassische Situation wollen wir uns jetzt mal anschauen, Apostelgeschichte 2, das Pfingstereignis selber und es mal lesen, was da geschehen ist. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander, siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene, und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen, was soll das wohl sein? Hier haben wir das erste Auftreten dieses Zeichens der Sprachen. Und hier finden wir genau diese Tatsache wieder, die wir in 1. Korinther 14 gesehen haben. Erstens, die Adressaten des Sprachenredens waren nicht Heiden, sondern Juden. Das Sprachenreden richtete sich an Juden. Zweitens, das Sprachenreden waren nicht irgendein unverständliches Gestammel, auch keine Engelssprachen, sondern es waren heidnische Fremdsprachen, in denen geredet wurde. Genau das war der Sinn des Sprachenredens. Ja? In heidnischen Fremdsprachen wurden die großen Taten Gottes verkündigt. Und vor dem Hintergrund von Jesaja 28 müssen wir jetzt uns eines bewusst machen. Das Sprachenreden trat auf an einem heilsgeschichtlichen Wendepunkt, an einer außerordentlich wichtigen Zeit für das jüdische Volk. Wir müssen uns bewusst machen, die Juden hatten den Herrn Jesus ans Kreuz gebracht. Die Führer des Volkes hatten kurze Zeit zuvor den Herrn kreuzigen lassen, umbringen lassen, den Messias verworfen, den Gott ihnen zur Rettung gesandt hatte. Das war ein grässliches Verbrechen gewesen, eine schreckliche Sünde. Und jetzt kommt Gott und sendet die Apostel zu diesem Volk, das den Herrn verworfen hat. Und Gott bietet ihnen noch einmal Gnade an. Das ist etwas ganz Gewaltiges. Ja? Die Pfingstpredigt des Petrus sagt dann, ihr habt ihn, den Messias, den Sohn Gottes, gekreuzigt und dem Tod überliefert. Gott hat ihn auferweckt und jetzt dürft ihr erkennen, dass Gott ihn zum Herrn und auch zum Christus gemacht hat. Und dann verkündigt er ihnen Heil und Buße. Wenn ihr euch bekehrt, wenn ihr Buße tut, wenn ihr den Herrn Jesus annehmt, dann werdet ihr Vergebung empfangen und den Heiligen Geist bekommen. Ja? Und die nächste Predigt von Petrus ist wieder genau dasselbe. Da sagt er, so tut nun Buße in Apostelgeschichte 3, Vers 19 und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Und immer wieder in den nächsten Predigten sagt er, ihr habt es unwissentlich getan, Gott gibt euch nochmal eine Chance. Wenn ihr jetzt den Herrn Jesus annimmt als Volk, dann vergibt euch Gott und dann werdet ihr die Segnungen des tausendjährigen Reiches empfangen. Die Juden hatten nochmal eine Chance, sie hatten den Messias verworfen, aber Gott gab ihnen noch eine Chance umzukehren. Und mitten zu dieser Predigt kam diese Botschaft, dass in den heidnischen Sprachen plötzlich übernatürlich jemand geredet hat und die großen Taten Gottes verkündigt hat. Nochmal zu dieser Gnadengabe des Sprachenredens. Es wird hier deutlich, das Sprachenreden hat nichts mit gelernten Sprachen zu tun, sondern diese Leute konnten plötzlich übernatürlich eine Fremdsprache sprechen, die sie nie gelernt hatten, von denen auch die anderen Juden wussten, na die Galiläer da, die haben nie Medisch oder Persisch gelernt, ja? Das können die nicht können. Das war ja das Wunder. Ja, sie haben diese Sprache gesprochen, obwohl sie sie nie vorher gehört hatten und nie gelernt hatten. Und dieses Wunder hat die Juden entsetzt und verwundert. Das ist ganz klar. Was soll dieses bedeuten? Und das wollen wir uns jetzt auch fragen. Was sollte es denn bedeuten? Schaut und ich denke, hier wird ganz deutlich, Gott, ähnlich wie damals in Jesaja 28, Gott gibt den Juden eine Botschaft. Wenn ihr jetzt auf diese Botschaft nicht hört, die meine Apostel jetzt euch verkündigen, dann werde ich mit dem Gericht über euch kommen wie damals. Ich werde heidnische Eroberer über euch schicken und die werden euch aus dem Land vertreiben, weil ihr nicht gehorcht habt, weil ihr die Gnade nicht angenommen habt, die euch jetzt verkündigt wird. Und nun sehen wir, wie hat sich das alles weiterentwickelt. Wir sehen, die Führer des Volkes verbieten den Aposteln, den Herrn Jesus zu verkündigen. Sie schlagen sie sogar. Sie setzen sie ins Gefängnis. Und als nächstes wird Stephanus gesteinigt. Und es ist interessant, Stephanus bietet den Führern des Volkes keine Gnade und keine Umkehr mehr an. Stephanus endet seine Predigt mit einem schrecklichen Vorwurf an die Führer des Volkes. Apostelgeschichte 7, Vers 51. Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Und dann bringen sie ihn um. Und hier sehen wir, wie Gott handelt. Daraufhin geschieht kein Bußruf, kein Gnadenangebot mehr an das Volk und die Führung. Das nächste ist aber, dass hier in Samaria durch die zerstreuten Jünger plötzlich Menschen sich bekehren. Die Samariter waren ja Heiden, die waren verachtet, das war der Abschaum für die Juden. Und genau die nehmen den Herrn Jesus an, nachdem die Juden ihn abgelehnt haben. Und dann das nächste ist der Kämmerer und Philippus, ja, ein Heide, der mit Freuden den Herrn Jesus annimmt. Und das nächste ist dann die Bekehrung des Cornelius, des ersten richtigen Vollheiden sozusagen. Ja. Und dann kommt die Zerstreuung vollends und Gott wendet das Heil den Heiden zu. Die nächste Stufe ist in Antiochia, verkündigen die Juden den Heiden in großem Maßstab das Evangelium und viele, viele bekehren sich. Ja, die Heiden haben das Heil angenommen, die Juden haben es abgelehnt. Und das ist genau der Punkt, der auch mit in diesem Sprachenreden ist. Wenn in den unreinen Sprachen der Heiden die großen Taten Gottes verkündigt wurden, dann war das für einen frommen Juden ein Skandal. Bis heute, die frommen Juden reden zu Gott nur Hebräisch. Die können das oft gar nicht mehr, aber sie haben das Gefühl, Gott kann eigentlich nur in Hebräisch verkündigt und angebetet werden. Ja, deswegen lesen sie die hebräische Schriftlesung, die sie oft nicht mehr verstehen, und sie haben auch hebräische Gebete, die sie oft auch nicht mehr verstehen. Ja, aber Hebräisch ist die Sprache Gottes und die Heidensprachen taugen nicht. Ja, die sind unheilig. Und jetzt sagt Gott selber, in diesen heidnischen Sprachen werden die großen Taten Gottes verkündigt werden. Ja? Das bedeutet, wenn ihr das Heil ablehnt, dann geht es zu den Heiden und die Heiden werden es annehmen. Aber ihr kriegt das Gericht. Das ist also diese Botschaft dieses Zeichens des Sprachenredens, so wie es die Lehre in 1. Korinther 14 uns zeigt. Es ist ein Gerichtszeichen, es ist ein heilsgeschichtliches Zeichen, das Heil geht über von den Juden zu den Heiden. Und genau das sehen wir in der Apostelgeschichte. Schaut, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. In der Geschichte, das steht nicht mehr in der Bibel, aber in der Geschichte finden wir einen Punkt, wo sich dieses Zeichen wortwörtlich erfüllt hat. Wer weiß, wann das war? 70 nach Christus. 70 nach Christus kam eine heidnische Söldnerarmee unter dem römischen Feldherrn Titus nach Jerusalem. Und sie hatten schon vorher das Land Israel verwüstet und unterworfen und dann haben sie in einer furchtbaren, blutigen Belagerung Jerusalem niedergezwungen, aufgebrochen und sie haben Hunderttausende umgebracht und alle anderen Juden versklavt, in die Gefangenschaft gebracht und verkauft als Sklaven in alle Völker. Der Tempel, der heilige Tempel, dieses herrliche Bauwerk wurde so abgerissen von den Soldaten, dass, wie der Herr Jesus gesagt hatte, kein Stein mehr auf dem anderen stand. Jerusalem war eine judenfreie Stadt, sie wurde Aelia Capitolina umbenannt, da durften nur Heiden wohnen, kein einziger Jude durfte dort mehr wohnen. Und das Volk war aus dem Land vertrieben. Und das Gericht, das Gott mit diesem Zeichen angekündigt hatte, war 100% in Erfüllung gegangen. Und ich bin überzeugt davon, dass genau dieselben Sprachen, die zu Pfingsten in Jerusalem zu hören waren, dass sie später auch zu hören waren als Rom, als die römischen Soldaten Jerusalem zerstört haben. Und zwar einfach, weil wir wissen, dass die Legionen, die Heere der Römer waren, zusammengesetzt aus Söldnern aus den allen Gegenden des Römischen Reiches. Ja, da waren sie alle vertreten. Ja, von daher ist es ganz sicher so, dass genau diese Sprachen genau in Jerusalem zu hören waren, als Gott seine Drohung erfüllt hat, seine Gerichtsankündigung. Ja? Also das Zeichen des Sprachenredens hatte vor allen Dingen eine heilsgeschichtliche Funktion und diese heilsgeschichtliche Funktion zeigt eben auch, dass es an Juden gerichtet war, dass es davon redete, dass die Juden beiseite gesetzt würden und gerichtet würden und die Heiden würden die Rettung annehmen. Das ist also deutlich erkennbar. Und wenn wir auch die anderen Stellen nehmen, bei denen das Sprachenreden auftritt, nämlich bei der Bekehrung des Cornelius wird es nochmal erwähnt, auch da sind die Zuhörer wieder Juden. Und auch da geht es genau um diese Sache, dass die Heiden das Heil annehmen. Ja? Und das dritte Beispiel ist Apostelgeschichte 19, die Johannesjünger. Und auch da sind die Hörenden wieder Juden. Und es geht da, denke ich, auch darum, dass eben der Heidenapostel Paulus eben auch die Vollmacht hatte, unter den Juden zu dienen. Und es war ein heilsgeschichtliches Zeichen, ganz sicherlich. Es wurde ja dann in Ephesus wurde auch eine gemischte Gemeinde gegründet, wie in anderen, wo Juden und Heiden plötzlich zusammen waren. Und jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, auch eine wichtige Seite des Sprachenredens. Ja? Das Sprachenreden hatte eine bestimmte Aufgabe auch noch in den Gemeinden und unter den Gläubigen. Und zwar nur unter den Juden. Die gläubigen Juden hatten nämlich ein Problem, nachdem sie gläubig geworden waren. Sie waren immer noch dem Gesetz des Mose sehr verhaftet. Ja? Gerade in Jerusalem lesen wir das, ja, als Petrus zu dem Cornelius kommt, dann waren die Juden ganz empört. Und obwohl er der Apostel war, sagen sie, wie kannst du zu einem Heiden reingehen, zu einem Unreinen und dich verunreinigen, indem du mit ihm Gemeinschaft hast? Ja? Das durftest du doch gar nicht. Und dann sagt er, ja, aber Gott hat mich geführt. Ja? Gott wollte, dass ich da hingehe. Ja? Und er hat mir gesagt, was ich gereinigt habe, das nenne du nicht gemein. Ja? Und das haben die Juden nicht verstanden. Die haben nicht verstanden, dass Gott die Heiden aus reiner Gnade rettet, ohne Gesetz, ohne dass die Juden werden vorher. Ja? Früher musste einer, wenn er gerettet werden wollte, musste er Jude werden. Er musste die Beschneidung annehmen. Ja? Und wir sehen ja in der Apostelgeschichte 15 und im Galaterbrief, dass von Jerusalem ausgehend so gesetzesstrenge Juden, die sich Christen nannten, gingen zu den heidnischen Gläubigen und haben gesagt, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, dann könnt ihr nicht gerettet werden. Wenn ihr das Gesetz nicht haltet, dann seid ihr nicht gerettet, dann habt ihr kein Heil. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, was es für Unruhe brachte und wie Paulus alles daran setzte, um diese falsche Lehre zu widerlegen. Und deswegen hat Gott zugelassen, dass in der frühen Gemeinde das Sprachenreden auch in der Gemeinde praktiziert wurde, in einem begrenzten Rahmen. Ja? Weil in allen frühen Gemeinden waren eine Mischung aus Juden und Heiden. Ja? Es gab jüdische Gläubige und heidnische. Ja? Und die Juden haben am Anfang noch geglaubt, die Heiden müssen sich zum Judentum erst wenden, bevor sie gerettet werden können. Also Christus alleine genügt nicht. Da muss noch das Gesetz dazu, damit sie ganz gerettet sind. Und dieses Zeichen der Sprachenrede hat gezeigt, Gott rettet die Heiden ganz allein aus Gnade. Gott will, dass die großen Taten Gottes auch in den heidnischen Sprachen gepriesen werden. Das kommt von Gott. Da könnt ihr euch nicht dagegen stellen. Ja? Gott rettet allein aus Gnade durch den Glauben, ohne Gesetz. Das Gesetz ist abgetan. Ja? Und genau das sollte das Zeichen der Sprachenrede auch noch in den Gemeinden bewirken. Ja? Aber es ist interessant, wenn Paulus sagt, ich rede mehr als in Sprachen als ihr alle. Ja? Wenn wir jetzt diese Erklärung ernst nehmen, dass es ein Zeichen für ungläubige Juden war, wo hat Paulus mehr in Sprachen geredet als die anderen? In der Gemeinde ja nicht, ja? Das hat er ja gesagt, da redet er gar nicht in Sprachen. Ja? Ich meine, die Bibel sagt es nicht, aber meine Antwort ist von der Logik her, Paulus hat vor den ungläubigen Juden in Sprachen geredet und dort sollten auch die Korinther in Sprachen reden. Ja? Paulus hat ja immer, wenn er irgendwo in eine Stadt kam, ist er zuerst in die Synagoge gegangen und hat zuerst die Juden evangelisiert. Ja, die waren ihm ja ganz auf dem Herzen. Römer 9 bis 11 zeigt, wie sehr er für die Juden wirklich gebrannt hat, dass sie doch sich bekehren sollen. Und dort, wo er mit Juden, mit ungläubigen Juden zusammenkam, dort hat er dieses Zeichen gegeben, weil dort gehörte es hin. Ja? In der Gemeinde aber hat es nur eine ganz begrenzte Funktion und nur unter der Voraussetzung, dass es übersetzt wurde. Ja? Und dann wissen wir auch, warum in 1. Korinther 13, Vers 8 steht, Sprachen werden aufhören. Dieses Zeichen war nicht für immer gegeben, sondern dieses Zeichen war dafür da, dass das Volk Israel, die Juden, in einer ganz besonderen Zeit gewarnt und gemahnt wurden. Und wir sehen, 70 nach Christus war dieses Zeichen erfüllt. Man brauchte das nicht mehr. Ja? 70 nach Christus war auch das Problem zwischen Juden und Heiden in den Gemeinden fast praktisch erledigt. Waren hauptsächlich nur noch Heidenchristen, die zum Glauben kamen, und die Judenchristen hatten verstanden, dass das Gesetz nicht mehr eine Rolle spielt in den Gemeinden. Das hat die Lehre des Paulus ja da auch irgendwo deutlich gemacht. Ja. Damit brauchte man dieses Zeichen der biblischen Sprachenrede nicht mehr, und es hörte von selber auf. Ja. So, und wenn wir jetzt gucken, wie kann das sein, dass dieses Sprachenreden in der Endzeit noch einmal auftritt? Dann müssen wir ganz nüchtern sagen, 1. Korinther 14 zeigt uns, wenn wir es genau nehmen, dass das charismatische Sprachenreden nicht dasselbe ist wie das biblische. Deswegen viele Pfingster sagen zu uns, dem Karl-Hermann Kaufmann und mir, oh, ihr wollt am liebsten 1. Korinther 14 aus der Bibel rausreißen, ihr seid Bibelkritiker, ja? Ihr wollt es ja gar nicht gelten lassen. Und dann sage ich, nein, nein, ich bin sehr dankbar für 1. Korinther 14, weil hier steht geschrieben, wie das biblische Sprachenreden aussah, und hier können wir ganz genau erkennen, dass euer pfingstlerisches Zungenreden unbiblisch ist und eine Fälschung ist. Und das wollen wir noch miteinander noch einmal uns bewusst vor Augen führen. Ja? Erstens mal, die Bibel sagt, das biblische Sprachenreden war ein Zeichen. Und zwar für die Ungläubigen. Das unbiblische Zungenreden der Pfingstler ist für die Gläubigen. Das soll die Gläubigen verführen. Ja? Und es wird auch die ganze Zeit vor den Gläubigen praktiziert. Und zwar unter Bruch aller biblischen Regeln. Ja? Also in der Regel ist in charismatischen Versammlungen sehr viel Zungenreden ohne Übersetzung. Ja? Wenn die da beten und alle im Chor beten, da übersetzt natürlich keiner. Ja? Das geht gar nicht. Ja? Es sind auch nicht nur zwei oder drei und nur hintereinander, wie es dann am Ende von 1. Korinther 14 gesagt wird, sondern es geht kunterbunt durcheinander. Selbstverständlich reden auch Frauen in Zungen, obwohl die Bibel in 1. Korinther 14 sagt, die Frau schweige in der Gemeinde, die sollen nur Männer überhaupt, wenn überhaupt, sowas machen. Ja? Also das heißt, dieses Sprachenreden ist überhaupt nicht dasselbe. Etwas ganz Wichtiges, 1. Korinther 14 sagt, ein biblisches Sprachenreden müssen reale heidnische Fremdsprachen sein. Die Pfingstler haben aber zu 95% unverständliches Gestammel, was überhaupt keine reale Sprache ist. Die Pfingstler reden sich so raus und sagen, ja, das sind die Engelszungen. 1. Korinther 13. Ja? Und das ist jetzt auch wieder so eine Sache, da müssen wir die Bibel genau lesen. Ja? Gucken wir uns das mal an. 1. Korinther 13, 1. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Sagt Paulus hier, dass er in Sprachen der Engel geredet hat? Nee. Paulus verwendet hier das rhetorische Mittel der absurden Übertreibung. Ja? Paulus sagt nicht, ich habe alle Erkenntnis und den Glauben der Berge versetzt. Er sagt, selbst wenn ich so viel hätte und ich hätte keine Liebe, dann wäre ich trotzdem nichts. Ja? Und jetzt müssen wir uns nochmal was ganz nüchtern überlegen. Sprachen der Engel, jetzt wird es ganz heikel. Woher kommen die verschiedenen Sprachen der Menschen? Denk mal nach. Babylon. Und was war das? Die Sprachenverwirrung? Das war ein Gericht über die Sünde. Die Menschen hatten alle eine Sprache am Anfang. Dass jetzt plötzlich so viele verschiedene Sprachen gibt, das war ein Gericht über die Sünde. So, und was ist jetzt mit den heiligen Engeln Gottes? Haben die das nötig, verschiedene Sprachen zu haben? Überlegt mal, haben die gesündigt? Mussten denen ihre Sprachen verwirrt werden? Nö. Ja? Man könnte sich sagen, ja, vielleicht die anderen Engel, ja, die haben vielleicht verschiedene Sprachen, aber Das wollen die Pfingstler ja wohl auch nicht im Ernst in den Sprachen dieser Engel reden. In Wirklichkeit tun sie es. Ja? Versteht ihr? Da stimmt was nicht. Das mit den Engelsprachen stimmt nicht überein. Das Wort Gottes sagt, die Erklärung für die Sprachenrede, ich will zu diesem Volk mit fremden Sprachen, nämlich von fremden Völkern reden. Ja? Und die echten Sprachen waren Fremdsprachen. Die falschen Sprachen sind sogenannte Engelszungen, aber von Dämonen, nicht von göttlichen Engeln. Ja? Also das ist eine ganz heikle Sache. Ja? Das stimmt nicht überein mit der Bibel, das pfingsterische Sprachenreden. Ja? In mehrfacher Hinsicht nicht. Und das ist eine Fälschung. Und dazu muss man eben wissen, dass es immer schon ein okkultes Sprachenreden gab. Ja? Wir wissen das aus den alten Kulten der griechischen Mysterien, der Götzenreligionen. Da gab es auch Priesterinnen und Priester, die waren erfasst von diesen falschen Geistern und die haben in Sprachen geredet. Die Schamanen bei den Indianern, die Zauberer, die kennen das Sprachenreden. Ja? Dass da unverständliche Sprachen gelallt werden und hervorgebracht werden und das Ganze aus Ekstasezuständen herauskommt. Ja? Das gibt es im Heidentum, überall schon. Ein okkultes Sprachenreden. Ja? Und genau das Sprachenreden ist nach der apostolischen Zeit nur in ausgesprochenen Verführungsbewegungen aufgetreten, bei den falschen Propheten. Ich habe schon vorher gesagt, bei Montanus trat es auf, es trat bei den Irvingianern auf, bei den Vorläufern der Neuapostolischen, ja, und es trat in der Pfingstbewegung auf. Aber kein bibeltreuer Christ, kein normaler Christ hat jemals bei der Wiedergeburt das Sprachenreden bekommen. Ja, wenn es eine echte Geistesgabe wäre, hätte er es doch bekommen. Ja? Sondern das ist nur bei Verführern aufgetreten. Und es ist eine gefälschte Gabe, eine Gabe des Betrugs und letztlich eine Gerichtssprache. Schaut, das muss uns doch auch zu denken geben. Die endzeitliche Christenheit will nicht mehr auf die verständlichen Worte Gottes hören, so wie das endzeitliche Israel damals. Sie haben verstocken ihr Herz gegen das verständliche Reden Gottes in unseren Sprachen. Ja? Und dann fängt Gott an, mit ihnen in unverständlichen Dämonensprachen zu reden. Ja? Sie werden verwirrt und trunken, weil sie das wirkliche Wort Gottes nicht mehr annehmen wollten. Das ist Gericht. Ja? Und wir, die wir wiedergeboren sind, die wir das Wort Gottes haben und die wir den Herrn Jesus haben und ihn lieb haben, wir sollten und dürfen und müssen uns darauf konzentrieren, die Botschaft Gottes, die in verständlicher Sprache in diesem heiligen Buch niedergeschrieben ist, diese Botschaft von Herzen anzunehmen, sie zu studieren, sie auszuleben. Damit haben wir genug zu tun für unser ganzes Leben. Wir sollen nicht auf das unverständliche Gestammel der falschen Geister achten, sondern wir sollen auf das inspirierte, klare, deutliche Wort Gottes hören, das uns gegeben ist, damit wir erbaut werden, damit wir geheiligt werden, damit wir zum Ziel kommen. Und es ist so wichtig, dass wir uns von diesen endzeitlichen, betrügerischen Dingen fernhalten, von diesen falschen Gaben, die uns eine angebliche Vollmacht, eine angebliche überdurchschnittliche Frömmigkeit vorspiegeln. Und in Wirklichkeit ist es Verführung und wir kommen unter den Einfluss fremder Geister. Das ist eine ganz große Not und deshalb wollen wir uns an dem verständlichen, inspirierten Wort Gottes festhalten, so wie es auch Apostelgeschichte 20 uns sagt. Ich möchte es nochmal lesen mit uns, ab Vers 28. Da heißt es, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Das ist es, was wir brauchen. Gott und das Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, uns aufzuerbauen. Nicht irgendein unverständliches Zungenreden erbaut uns auf, sondern das Wort der Gnade. Und lasst uns in diesem Wort wachsen und lasst uns auferbaut werden im Glauben, dann kommen wir auch an das Ziel und dann dürfen wir auch erfahren, dass wir diese endzeitlichen Verführungen überwinden dürfen. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten.